Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Es ist genug für alle da. Es ist nur falsch verteilt. Das ist das Motto unseres heutigen Gastes. Es ist die Geschäftsführerin des Sozialunternehmens in Natura. Und die begrüße ich ganz herzlich in Köln, Juliane Kronen. Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Es ist genug für alle da, nur falsch verteilt. Sie und Ihr Unternehmen verteilen die Dinge jetzt mal, sag ich mal, an die Richtigen. Das sind so Erzeugnisse, die beispielsweise überschüssig sind, die zu viel hergestellt wurden, die vernichtet werden sollen. Wenn ich jetzt, ich denke mir mal ein Beispiel aus, wenn ich jetzt eine Mütze mit einem Berlin-Logo hergestellt habe, sowas gibt es ja immer mal wieder, und dann ändert die Werbekampagne für die Hauptstadt aber das Logo, also ein ganz neues Logo. Ich bin irgendwie uralt, die Mützen scheinen mir unverkäuflich, habe jetzt aber noch 10.000 übrig. Kann ich die in Natura geben?
Können Sie sehr gerne. Sie haben gerade zwei wichtige Sachen erwähnt. Also das eine ist, die Mützen sind neu. Wir vermitteln ausschließlich wirklich fabrikneue Konsumgüter. Und was schön ist, wenn es keine Einzelstücke sind. Also wenn es 10.000 Stück sind, nehmen wir sehr gerne. Bekleidung ist nicht einfach zu vermitteln, aber alles, was warm ist, Menschen hilft, die auf der Straße leben oder halt Kinder versorgt mit wirklich fabrikneuen Dingen, nehmen wir sehr, sehr gerne. Die kommen dann in den Katalog und die Mütze hält genauso warm, als wenn das neue Logo drauf wäre. Wir gucken natürlich schon, sind das Logos oder ich sag mal Firmennamen, die passen, die man verteilen kann. Also wir haben auch schon T-Shirts zurückgewiesen, die fänden sie auch nicht lustig. Aber ich würde mich sehr über den Anruf freuen.
Gut, ich habe sie jetzt nicht da, die Mützen. Aber die Idee von In Natura, die kam durch eine Shampoo-Schwemme. Juliane Kronen ist unser Gast heute. Sie hat das Sozialunternehmen In Natura gegründet und sie leitet es. Das Beispiel eben, Frau Kronen, mit den Mützen, habe ich mir ja ausgedacht. Ich habe jetzt keine 10.000 Mützen für Sie. Geben Sie mal Beispiele so von aus der Realität. Was bekommen Sie so?
Also wir haben natürlich ganz viele Dinge, die einfach in großen Mengen verbraucht werden. Ich sage jetzt mal Windeln, Waschmittel, Körperpflege, Basisprodukte, Körperpflege, Bildungsmaterialien, also Buntstifte, Bücher, Spielzeug, Haushaltsgeräte, Kaffeemaschinen, Werkzeug, also die ganze Palette von Gegenständen, die man braucht, um entweder eine gemeinnützige Organisation zu betreiben, also auch Rasenmäher und Billardtische und was es so gibt. Oder aber die Menschen, mit denen man arbeitet, zu versorgen.
Aber wenn ich das richtig höre, Sie können nichts planen. Sie wissen auch nicht, was kommt, was eine Firma Ihnen jetzt dann anbietet. Das ist immer eine Überraschung.
Ja, ich sage immer, wir haben eigentlich jeden Tag Weihnachten. Das ist auch ganz ungewöhnlich. Wir haben einen großen Bereich, wo man wirklich Sachen sortieren und erstmal erfassen muss und teilweise auch sagen muss, was ist das denn hier eigentlich? Wir haben über 200 Spenderunternehmen, wir haben einige große, die regelmäßig spenden, wo man dann schon drüber spricht, aber wir wissen eigentlich nicht, bis die Ware ankommt, was wirklich auch von der Menge her dabei ist. Aber wir wollen natürlich eigentlich auch dahin kommen, dass Unternehmen auch sagen, was wird denn wirklich im sozialen Sektor gebraucht, und da steuern wir gerne einen bestimmten Teil zu, der dann auch planbar ist. Also wir wollen nicht die Alternative zur Entsorgung sein. Das entspricht auch nicht dem Verständnis, was wir da eigentlich machen.
Wobei Sie ja die Alternative zur Entsorgung schon sind, denn das machen die Hersteller sonst mit so einem Überschuss, oder? Die zerstören den.
Das ist so, aber man kann ja trotzdem ein bisschen mehr Planbarkeit da reinbringen. Und es ist halt für unsere Einrichtungen wirklich schlimm, ich sag jetzt mal, wenn es einfach 4 Wochen keine Windeln gibt oder sowas. Ja, also die Empfängerorganisationen zahlen ja bei uns nur einen Bruchteil des Marktpreises als Vermittlungsgebühr. Und das tut natürlich einer Einrichtung schon weh, wenn wir da nicht lieferfähig sind, am Markt letztendlich einkaufen.
Also das ist also, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist das für die Empfänger? Doch, vielleicht sagen Sie es uns gleich mal. Wer sind die Empfänger? Wer bekommt von Ihnen was?
Also grundsätzlich können wir laut unserer Satzung jede in Deutschland als gemeinnützig anerkannte oder steuerbefreit anerkannte Organisation beliefern. Da zählen dann auch kommunale Einrichtungen im steuerbefreiten Bereich. Was heißt das? Seniorentreffs, Kindergärten und so weiter zu. Flüchtlingseinrichtungen. Und die müssen das unentgeltlich an die Zielgruppen, mit denen sie arbeiten, abgeben.
Aber sie selber bezahlen was, habe ich jetzt eben verstanden.
Die bezahlen was dafür, genau. Gibt mehrere Gründe. Zum einen können wir das, was wir tun, nicht alles nur mit Ehrenamtlichen tun. Und ein Lager müssen sie auch zu Marktpreisen bezahlen. Das heißt, wir decken mit diesen Vermittlungsgebühren, die so im Schnitt zwischen 5% und 20% vom Marktpreis liegen, unsere eigentlichen Betriebskosten. Und es hat auch ganz einfach eine Steuerungsfunktion. Die Rheinländer sagen immer, was nichts kostet, ist auch nichts. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die Dinge auch von denen bestellt werden, die sie auch wirklich brauchen.
Bestellen kann man ja nur, wenn irgendwo was gelagert wird. Denn das hört sich für mich so an, als ob das schon sehr eingespielter Rhythmus oder sehr eingespieltes Verfahren ist. Das heißt, Sie bekommen Ware geliefert und die haben ein riesiges Lager irgendwo bei Köln, wo diese ganzen unterschiedlichen Artikel dann gelagert und vor allem vorher gesichtet werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist richtig. Wir haben im Moment 2.500 Quadratmeter Lager. Wir werden jetzt im Sommer wiederum umziehen auf fast 3.000 Quadratmeter, 1.500 Palettenstellplätze. Also das ist schon
ordentlich.
Ne? Ich sage jetzt mal so, wenn ein Vertreter eines sehr großen Spenderunternehmens zu uns kommt, dann finden die das ganz niedlich. Aber für eine gemeinnützige Organisation, das ist ein richtiges Lager mit Hochregalen und Gabelstaplern und Kommissionierlisten. Natürlich, wir haben natürlich für die Empfängerorganisationen halt auch eine Lagerhaltungs- und ich sage immer Sortimentierungsfunktion. Wir haben ungefähr 1.500 verschiedene Artikel immer auf Lager und wir sind halt froh, wenn wir, ich sage jetzt mal, dunkle Handtücher kriegen, wenn es dann auch mal 30.000 sind und wir wissen, 2 Jahre lang haben wir Handtücher. Ja? Mhm. Weil es einfach, wie Sie es schon gesagt haben, relativ schlecht zu planen ist. Also deswegen brauchen wir einfach auch ein bisschen Lagerplatz.
Sie haben aber zum Beispiel auch, das habe ich irgendwo gelesen, fand ich sehr, sehr lustig. Es gab irgendeinen Hersteller von Kondomen, der sich ausgedacht hat, einen Weihnachtskalender mit Kondomen zu machen. So, Weihnachtskalenderzeit ist abgelaufen, aber die Weihnachtskalender sind noch da. Kondome laufen auch irgendwann ab, die haben ein Haltbarkeitsdatum. Also hat man ihnen die gegeben?
Ja,
da müssen Sie natürlich überlegen, wohin damit, oder?
Genau, das sind typische Spenden, wo wir uns aus gutem Grund 48 oder 72 Stunden Bedenkzeit auserbeten und sagen, da müssen wir mal mit potenziellen Empfängern sprechen. Haben uns dann durch die Gegend telefoniert, AIDS-Hilfen, alle möglichen Organisationen, die sowas ganz normal als, ich sag mal, täglichen Artikel ausgeben. Ich war erstaunt, ich war eigentlich der Überzeugung, es gäbe gerade bei den AIDS-Hilfen oder sowas sehr gute Einkaufskonditionen oder sowas, aber wir haben die sehr gut wegbekommen in großen Mengen. Aber das sind einfach so Dinge, da muss man dann vorher selber sich mal schlau machen und nachfragen, würdet ihr oder schicken Sie uns bitte mal ein paar Fotos oder Muster und dann fragen wir dann mal. Also das heißt, wir entwickeln dann auch den Markt bei so ungewöhnlichen Produkten.
Also Sie müssen auch richtig strategisch vorgehen. Und Sie müssen aus einem anderen Grund wahrscheinlich auch ein bisschen strategisch vorgehen, weil es ist natürlich für Leute, die wenig haben, nicht immer unbedingt angenehm, was Abgelegtes zu bekommen oder was sonst weggeschmissen worden wäre, oder? Da gibt es ja auch noch so einen gefühlsmäßigen Aspekt, den müssen wir doch beachten, oder?
Ja, also wir haben ein ganz strenges Prinzip. Bei uns gibt es wirklich nur fabrikneue Dinge. Wie gesagt, das mag jetzt mal eine Fehlfarbe sein oder sowas, aber es sind wirklich original verpackte neue Dinge. Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich auch die Produktgarantien gelten für die Sachen. Aber es gibt etwas, das nennt sich Soziologie der Armut. Und wir wissen, dass Menschen, die einfach Hilfe brauchen, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, das auch teilweise über Markenprodukte können und darüber, wie Sie sagen, keine abgelegten Sachen, gerade Kinder, einen eigenen Schulturnister zu bekommen, eigene neue Bekleidung. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das sagen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die mit diesen Menschen arbeiten und sagen, wenn man sich dann halt auch wieder ins Gesicht gucken kann, dann kriegt man auch sein Leben wieder in den Griff. Und wir bekommen wirklich Rückmeldungen von Empfängern, die sagen, diese Produkte geben uns das Gefühl, dazuzugehören oder nicht abgehängt zu sein. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ich glaube, einem selber, wenn man, ich sag mal, einigermaßen fest im Leben steht, ist das erstmal fremd oder man denkt gar nicht so sehr drüber nach. Aber das entscheiden letztendlich die Leute, die mit diesen Menschen arbeiten. Und wir wissen, dass sie sich auch hinsetzen und wirklich vor dem Katalog den Leuten sagen, was möchtet ihr denn gerne haben? Also ihr könnt das auch selber aussuchen. Mhm. Und das hilft offensichtlich sehr in der Arbeit.
Also merkt man schon, dieses Motto eben, richtig verteilen, greift da. Aber jetzt kommen wir zu einem Skandal. Billiger wäre es für die Firmen eigentlich, die Waren zu vernichten. Nach wie vor nämlich. Ne? Es gilt ein Umsatzsteuersatz auf Spenden. Wie weit, Sie machen sich ja stark für die Abschaffung, wie weit ist es damit?
Also wir haben ja einen sehr, sehr wichtigen Meilenstein erreicht, 21. Das ganze Thema steht explizit im Koalitionsvertrag und zwar auch so konkret, dass man sagt, man will diese steuerlichen Hürden beseitigen, damit diese Produkte nicht mehr vernichtet werden. Da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Es gibt aber dafür immer noch nicht die Lösung. Was man macht, stattdessen eine Billigkeitsregelung nach der anderen zu erlassen, was überhaupt nicht hilfreich ist.
Also ich billige das. So.
Ja, also man toleriert für eine gewisse Zeit eine Ausnahme vom geltenden Gesetz. Wir hatten das bis Ende letzten Jahres für Menschen, die vom, ich weiß gar nicht, ob in der Billigkeitsregel stand, Krieg oder Konflikt in der Ukraine betroffen sind. Das ist gut gemeint, aber es führt dazu, dass dann Spenderunternehmen anrufen und sagen, wir schicken euch jetzt einen LKW, alles für die Ukraine, dann brauchen wir nämlich keine Umsatzsteuer drauf zu zahlen. Und da müssen wir teilweise argumentieren und sagen, Leute, erstens, in der Ukraine braucht keiner die Badesalze, die ihr da anbietet. Und zweitens, was wir nicht wollen, ist, dass auf einmal Menschen, die aus Not sind, in Not sind, aus dem einen Grund ausgespielt werden gegen die, die aus anderen Gründen. Also wir sagen dann, es gibt weiterhin heimatlose oder wohnungslose Menschen in München. Das finden wir nicht gut, sozusagen Opferkonkurrenz hier zu befördern. Das wollen wir auch in der Gesellschaft nicht.
Also ist diese Toleranz oder diese Tolerierung eben nicht das Ziel, muss wirklich die Abschaffung dieser Umsatzsteuer auf Spenden sein. Ich habe am Anfang gesagt, eine Shampoo-Schwemme hätte zu Ihrem Unternehmen geführt. Vielleicht da erzählen Sie nochmal, wie es zu dieser Shampoo-Schwemme kam.
Ja, einfach deswegen, weil es natürlich eine Geschichte ist. Wenn man jetzt eine Gründungslegende erfinden müsste, dann glaube ich, würde einem nichts Besseres einfallen. Es war tatsächlich so, dass mich 2009, da war ich noch bei BCG, ein ehemaliger Kollege anrief, der war inzwischen bei einem Konsumgüterhersteller tätig und rief mich an und sagte, hör mal, du arbeitest doch mit gemeinnützigen Organisationen. Wir haben hier 200.000 Flaschen Shampoo, durchsichtige Flasche, gelbes Shampoo, durchsichtiges Etikett, gelbe Schrift. Das können wir so nicht verkaufen und dürfen wir auch nicht umetikettieren. Wir spenden die sehr gerne, also 200.000 Flaschen sind etwa 60 Paletten, zwei Sattelschlepper voll. Unter zwei Bedingungen, die Ware muss innerhalb von 48 Stunden vom Hof und zweitens musst du versprechen, die landet nicht auf dem Schwarzmarkt. Ich habe dann telefoniert und die gemeinnützigen Einrichtungen, die ich gefragt habe, auch große, haben gesagt, Mensch, das ist toll, das ist ein Markenprodukt, das können wir uns gar nicht leisten, da würden sich hier die Menschen sehr drüber freuen. 50 Flaschen, 100 Flaschen, der Mutigste war bereit, glaube ich, eine Palette zu nehmen. Und dann
zwei Sattelschlepper wurden sie einfach nicht los.
Ja, und dann ist das genau dieses Thema, dass sie sagen, es ist genug für alle da, es ist nur falsch verteilt. Und habe mir da mit Kollegen Gedanken gemacht, wie muss denn eigentlich so eine Plattform aussehen, wenn die einen Dinge spenden wollen, aber natürlich auch verständlicherweise ihre Marke schützen wollen, die anderen es brauchen, aber schlicht und ergreifend kein Lager haben. Dann ist die Frage, wie sieht so eine Plattform aus, die auch die ganze Logistik übernimmt.
Und so ist Innatura entstanden. Zu Gast hier bei uns ist die Unternehmerin Juliane Krohn. Das von ihr gegründete Sozialunternehmen Innatura hat ein Vorbild in Großbritannien. Der frühere Prinz, heutige König Charles, ist nämlich Schirmherr von InKind. Da unterstützt man sich offenbar gegenseitig, habe ich eben rausgehört. Sie treffen sich weiterhin mit den Royals.
Ja, wir haben ja auch ein internationales Netzwerk, ne? InKind Direct International mit Organisationen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, inzwischen bald Italien. Und da ist er halt auch Schirmherr und es ist tatsächlich so, dass er sich weiterhin, interessiert und die Arbeit unterstützt. Das muss ich jetzt alles noch ein bisschen sortieren, wer sich da wie langfristig kümmert, aber wir haben unser Netzwerktreffen in Bordeaux übernächste Woche und werden bei der Gelegenheit auch die Queen Consort, also die britische Königin, bei einer Charity treffen.
Also das ist dann die royale Woche, wie Sie eben gerade gesagt haben. Also es gab den Anstoß, das Shampoo, es gab das königliche Vorbild, aber Sie mussten sich ja, Frau Krohn, letztlich selbst für zuständig erklären. Also irgendwie, ich mache jetzt was. Ich will nicht nur klagen über das, was ich hier höre, sondern ich will es ändern. Das scheint mir auch so ein bisschen Ihre Natur zu sein, oder?
Naja, ich meine, wir haben ja dann bei BCG gesagt, wir würden das gerne mal beforschen.
BCG.
Entschuldigung, Boston Consulting Group, wo ich 16 Jahre als
renommierte internationale Unternehmensberatung.
Genau, unterwegs war und 8 Jahre Partnerin war. Und als mir dieses Thema auf die Füße fiel, ich würde ja im Nachhinein sagen, das Thema mich gesucht hat und habe dann mit meinen beiden Kollegen ja ein Projekt gestartet, um zu sagen, wie häufig passiert das? Also wie groß ist eigentlich dieses Problem, was wir da haben mit dem Shampoo? Und haben dann ausgerechnet, dass im Jahr in Deutschland Konsumgüter, fabrikneue Konsumgüter im Wert von mindestens 7 Milliarden Euro entsorgt werden. Das ist sehr konservativ geschätzt. Davon ist ein Drittel völlig einwandfrei verwendbar. Also sagen wir mal 2 Milliarden Euro fabrikneu in Deutschland werden jedes Jahr weggeworfen, die man gut brauchen könnte stattdessen.
2 Milliarden.
Genau, genau. Und wir haben dann InKind direkt entdeckt und es traf sich sehr gut, dass die auch überlegt hatten, Mensch, eigentlich könnte man dieses Modell ja auch in anderen Ländern machen. Das ist ja sehr schön skalierbar, wie die Betriebswirte sagen. Und haben dann eine Zeit zusammengearbeitet, zu verstehen, wie das denn genau geht. Und haben dann gesagt, Mensch, dann fragen wir doch einfach mal den Prinzen, ob er die Schirmherrschaft übernimmt. Und ich musste dann zu einem Bewerbungsgespräch bei einem der Privatsekretäre ins Clarence House. Das war ausgesprochen lustig. Also man hat dann gesagt, ja, das verstehen wir ja, wenn eine Beraterin endlich mal was Praktisches machen will. Aber ob ich mir denn vorstellen könnte, was das bedeutet, wenn in einem Lager täglich Dinge reinkommen und wieder das Lager verlassen. Dann habe ich gesagt, ich bin im Studium Tankwagen gefahren und ich würde mir den Know-how-Transfer vom Flüssig zum Stückgut dann doch noch zutrauen. Und da war das dann auch gut. Und ja, also so kam das Ganze dann. So ist er Schirmherr geworden und geblieben. Und ich muss auch sagen, mit sehr viel Anteilnahme. Ich weiß, als Corona war, als die Flut kam, dann gibt es Briefe, wo er sich bedankt oder erkundigt, wie könnt ihr helfen konkret? Wie trägt diese Arbeit dazu bei, in Corona-Zeiten hier die Leben zu verbessern? Also da ist er sehr engagiert.
Und was man außerdem raushört, ist also durchaus aber auch ihre Courage und ihr Anpacken. Also einmal das unternehmerische Anpacken und dann aber auch die Courage, so sich dem da irgendwie dem Prinzen vorzustellen. Das ist ja dann auch nochmal immer was anderes. Wir wollen sie mal ein bisschen besser kennenlernen. 1963 in Neuss geboren und zwar in eine Überraschung, Unternehmerfamilie. Es war jetzt eben gerade schon vom Tankwagen die Rede. Sie sind in eine, ich glaube Schmieröl war es. Familie hineingeboren.
Ja, Schmierstoffe, Heizöle, technische Gase, genau.
Die Firma hat das Familienleben dominiert oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist schon so. Also wenn das ist, also der Vater sozusagen der Alleinverdiener, hätte ich jetzt fast gesagt, also relativ traditionelle Rollenverteilung. Heute würde man sagen 24/7, also Kunden stellen in der Nacht fest, dass sie kein Öl mehr haben. Wenn der Bäcker feststellt, morgens um 3 Uhr hat kein Öl mehr, kann keine Brötchen backen, also muss jemand Notdienst machen. Am Wochenende sitzen Leute kalt, also das ist schon sehr prägend. Und ich weiß, mein Vater war sehr stolz darauf, dass er einer der ersten Umleitungen hatte. Da mussten ja damals noch Kabel gezogen werden, dass Leute sozusagen oder dass die Firmenanrufe dann bei uns nach Feierabend privat zu Hause ankamen.
Oh, wie schön.
Genau, da sind meine Schwester und ich sozusagen mit groß geworden.
Also hat positive und negative Seiten und Sie haben auch von vornherein mitgearbeitet, wollten oder sollten Sie das Unternehmen übernehmen? War das auch schon von vornherein klar?
Also ich fand das eigentlich immer ganz spannend und wir hatten auch Ideen, was kann man sonst noch dazu machen und dazu tun. Aber der Markt, ich sag mal, für unabhängige Händler ist dann eigentlich verschwunden in der Zeit, als ich in den USA war. Aber ich hätte das schon, ich hätte mir das gut vorstellen können. Ja.
Weil Sie haben dann nämlich doch in Vorbereitung auf eben die Übernahme BWL studiert in Köln. Und ich habe dann so gedacht, das ist ja alles so vorgezeichnet, ob das eigentlich immer was Schönes ist oder ob es dann nicht auch recht schwer sein kann, in so einem Fahrwasser Selbstständigkeit zu entwickeln, sich abzunabeln.
Nein, also das war nicht die Erwartungshaltung, sondern ich habe mir das wirklich gut vorstellen können. Also es gab zu keinem Zeitpunkt eine Bedingung oder wo mein Vater gesagt hätte, das muss jetzt hier aber jemand, ich meine, ich kenne es aus anderen Familien, wo das völlig anders ist, sondern er wollte, dass wir eine gute Ausbildung haben, auf eigenen Füßen stehen können.
Und zwar beide Töchter. Also
beide Töchter, genau. Und das war nie eine Bedingung. Also wenn ich das... Er fand das, glaube ich, schön, dass es da diese Möglichkeit gab, aber ich bin auch völlig ohne jede Auflage in die USA gegangen, meine Schwester zwischendurch nach Irland. Das war also so vorgezeichnet dann auch wieder nicht.
Sie hatten ein Fulbright-Stipendium, haben das eben in Missouri verbracht und danach war Ihnen klar, US-amerikanische Unternehmen, da würde ich eigentlich gerne arbeiten. Und so kam das eben mit dieser Unternehmensberatung, Boston Consulting Group, zustande. Was haben Sie gesagt? 8 oder 16 Jahre sogar da gearbeitet?
16.
Ja, genau. Und 8 Jahre dann irgendwie, glaube ich, als Partnerin richtig mitentwickelt. Das heißt, die Arbeitsbelastung war Ihnen oder Arbeitsbelastung überhaupt? Von Kindheit an eigentlich überhaupt kein Fremdwort, dagegen Work-Life-Balance vielleicht schon, oder?
Also ich kann mit dem Begriff Work-Life-Balance nichts anfangen, ehrlich gesagt, weil das immer nach einem Gegensatzpaar und vor allen Dingen nach einem Nullsummenspiel aussieht und auch so verstanden wird. Also für mich ist das, was ich tue, auch eine wichtige Quelle der Identifikation. Und das habe ich bei Leuten, die ich sag mal, Spaß haben an der Sache, immer erlebt. Also diese ganze Diskussion, die ja wirklich ein Nullsummenmodell dahinter hat, die stört mich total. Ich denke dann immer, was ist denn das Ideal für die Leute, möglichst den Lifestyle zu maximieren? Ich meine, fragen Sie mal einfach die keinen Work haben. Also ich kann da ehrlich gesagt wenig mit anfangen. Und
wahrscheinlich ist es die Selbstbestimmung, oder, die eigentlich immer im Vordergrund steht. Und die höre ich bei Ihnen heraus. Also selbstbestimmt tatsächlich sich das auch zu suchen, was sie machen möchten. Das kann ja auch nicht jeder.
Ich glaube, die Psychologen nennen das auch Selbstwirksamkeit oder die Organisationspsychologen nennen das Locus of Control. Also die Frage, kann ich was ändern oder kann ich was gestalten oder werde ich gelebt? Und da bin ich, glaube ich, sehr auf der Seite zu sagen, also man kann sehr viel, man kann nicht alles, aber ich finde, jeder kann an dem Punkt, wo er steht, was bewirken, was verändern und vielleicht auch was in eine gute Richtung verändern.
Juliane Krohn, haben wir ja eben gehört, gefiel der Job in der international tätigen Unternehmensberatung, in der sie jahrelang war. Damals wie heute, Frau Krohn, Frauen in Führungspositionen, was Normales in der Branche oder eher nicht?
Also es hat sich sehr, sehr viel getan, muss man einfach sagen. Es hat sich sehr viel getan. Die Unternehmen versuchen ja gezielt, Frauen zu rekrutieren und auch nicht nur zu halten, sondern auf der Karriereleiter zu entwickeln. Da muss ich sagen, da hat sich wahnsinnig viel getan, aber haben wir einen Anteil von Führungskräften, der dem Anteil der Absolventinnen entspricht, natürlich immer noch lange nicht.
Heißt das für Frauen in Führungspositionen auch, oder hieß es das auf jeden Fall, sich gegen Familie zu entscheiden?
Das Thema wieder. Nein, also man hat ja also mehrere Dinge. Man hat Männern ja auch nie die Frage gestellt oder sie vor die Wahl gestellt. Auch da ist von der, ich sag mal, Infrastruktur sehr viel getan worden. Wenn Sie über Führungspositionen reden, heißt das natürlich, dass auch zum Glück die finanziellen Mittel da sind, um, ich sag mal, Versorgung der Kinder auch zu organisieren und zu bezahlen. Das ist ja längst nicht in jeder Tätigkeit der Fall. Also das geht. Es gibt ja auch die Modelle, wo schlicht und ergreifend der Mann sich hauptsächlich um die Kinder kümmert. Immer noch selten, zu selten. Aber das für zu einer Entweder-Oder-Frage zu machen, halte ich für eine völlig falsche Sichtweise.
Mhm. Man hört, dass Sie genervt sind von diesem, dass man eine Frau darauf anspricht. Wir sprechen auch Männer darauf an. Und immer mehr Männer sagen ja auch, junge Männer, sie wollen in Teilzeit arbeiten oder so. Glauben Sie, Managementaufgaben sind in Teilzeit zu machen?
Ja, und zwar vielleicht, also Teilzeit ist das eine, kommt immer auf die Frage, auf die Aufgabe an. Was Sie aber sehr häufig sehen, und ich weiß, bei BCG haben wir das ganz früh pilotiert mit Projektleiterinnen, dass sich zwei Personen einen Job teilen, eine Aufgabe. Und zwar ist das so, dass sozusagen der Ansprechpartner, der Kunde oder so, eigentlich gar nicht weiß, wer kümmert sich denn da jetzt gerade drum. Oder man verabredet eine klare Teilung, wer wann erreichbar ist. Und die beiden, die sich den Job teilen, wir sehen das auch bei Spenderunternehmen, wirklich in Führungsfunktionen, die sprechen sich so gut ab, dass da auch nichts zwischen die Ritzen fällt. Ich glaube, das ist noch einfacher, als nur in Teilzeit eine Führungsstelle zu haben, weil sie brauchen ja auch Präsenz, sie brauchen doppelt ja letztendlich besetzt. Auch Kapazität. Genau, doppelt besetzt.
Also man merkt, diese ganze Welt der Unternehmen kann sich verändern, und zwar auch eben mit Leuten wie Ihnen, die das eben auch mitgestalten. So, und dann haben Sie aber, ich sage jetzt mal, vielleicht stimmt das auch gar nicht, die Arbeitswelten gewechselt mit Inatura. Also ein ganz anderer Bereich, aber auch ein Unternehmen gegründet. So, auch wieder viel Arbeit, viel Arbeit, die Sie gerne getan haben. Gleichzeitig, oder ich glaube, was war fast gleichzeitig, sind Sie auch noch zum alternativen Nobelpreis gestoßen. Das heißt, ehrenamtliche Arbeit ist für Sie auch noch zeitlich drin. Da, wie viel Zeit wenden Sie da auf?
Also ich formuliere es mal so, ich habe ein sehr schönes Portfolio von Tätigkeiten und mit den Stunden, die ich früher bei BCG gearbeitet habe, kriegt man in Natura als Vollzeitjob hin plus noch 2, 3 schöne Engagements, die einfach Spaß machen, wo man an der richtigen Stelle sich einbringen kann. Ich bin tatsächlich zum alternativen Nobelpreis gestoßen, bevor mir dieses Thema hier mit dem Shampoo auf die Füße gefallen ist. Und deswegen hatte ich auch dieses Bewusstsein oder von Recherchereisen einfach die Erkenntnis, dieses Thema, es ist genug für alle, da ist es falsch verteilt. Also ich wäre vielleicht sonst ohne diese Erfahrung gar nicht so sehr darauf angesprungen, hätte gesagt, naja gut, dann muss ich halt mal jemand kümmern. Also das war schon entscheidend dafür und wir haben dann ja Workshops gemacht, haben mit Unternehmen, potenziellen Spendern gesprochen, unter welchen Bedingungen sie denn spenden würden, die dann anriefen und sagten, wir haben schon wieder was vernichtet, wann fangen sie denn endlich an? Und da fiel mir dann der Spruch unseres Preisträgers Hans-Peter Dürr ein, der über die Sonnenenergie gesagt hat, jeden Tag, wo wir sie nicht nutzen, ist sie verschwendet. Ja? Und dieses Thema zu sagen, es gibt da einen Lösungsansatz und man tut es einfach nicht, da muss man sich dann einfach irgendwann entscheiden zu sagen, das mache ich jetzt zu meinem. Also es gibt ja Wissen, was man nicht mehr ungewusst machen kann.
Was man einfach weiß und was man dann im Umsetzen muss. Wie Sie gerade gesagt haben, lernen Sie also offenbar auch von Preisträgern des alternativen Nobelpreises. Lassen Sie uns das nochmal kurz sagen, wie sieht Ihr Engagement da aus für den Right Livelihood Award?
Also ich bin stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Right Livelihood Stiftung in Stockholm. Und bin Mitglied der Jury. Und man teilt sich innerhalb des Vorstandes bestimmte Dinge auf. Ich bin jetzt eins von 2 deutschen Vorstandsmitgliedern. Da gibt es Themen, die hier zu tun sind. Strategie, Finanzen und so weiter. Habe aber immer auch wieder Recherchen vor Ort gemacht. Ich finde das ganz wichtig, auch selber zu sehen, was sind das eigentlich für Personen, nach welchen Kriterien wählen wir die aus. Und habe zum Beispiel schon bevor er den Friedensnobelpreis bekommen hat, den Dr. Mukwege in Bukavu im Ostkongo vor Ort besucht und recherchiert. Das finde ich ganz wichtig, dass man nicht nur theoretisch die Stiftung unterstützt, sondern auch tatsächlich einen Kontakt zu den eigentlichen Preisträgern hat.
Wenn ich immer so höre oder sehe, was für großartige Menschen, was für großartige Organisationen ausgezeichnet werden, es sind ja auch jedes Jahr mehrere natürlich, aber ich stelle mir vor, gerade wenn Sie auch sagen, Sie fahren rum und lernen Menschen kennen, da fällt die Entscheidung doch bestimmt auch schwer. Wer hat es denn jetzt tatsächlich verdient, oder?
Ja klar, ich meine, es gibt ja einen guten Grund, warum die Jury sich 2,5 Tage in Klausur begibt. Mhm. Die Jury versucht ja, ich sag mal, alle Regionen der Welt und Themenkreise abzudecken. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Was wichtig ist, dass die Entscheidungen einstimmig gefällt werden am Ende. Das heißt, alle müssen damit leben können mit den Preisträgern. Und das ist ein hartes Ringen, was auf Argumenten basiert. Und das Beste ist, ich sag mal, unvoreingenommen und gut vorbereitet da reinzugehen. Aber natürlich, zum Glück ist es so, wir haben dieses Jahr wieder, ich glaube, etwa 140 Kandidaten, die neu dazugekommen sind. Die werden sehr sorgfältig recherchiert. Und dann liest da jeder irgendwie in der Größenordnung 600-700 Seiten Report. Ja? Und es ist aber auf der anderen Seite zu sehen, was es für ein Kaleidoskop hoffnungsvoller Arbeit und Ansätze gibt. Das gibt sehr viel Mut. Und auf der anderen Seite bei den Themen oder den Problemen, die dort angegangen werden, sagen wir mal, es ist auch ein Kaleidoskop des Leidens. Also was Menschen antun können, das wird einem dann sehr kondensiert vor Augen geführt. Und das ist manchmal auch, das ist schlimm, dass man sieht Backlash oder dass man sieht, Corona wird letztendlich wieder als Unterdrückungsinstrument verwendet, ja, um politische Freiheit einzuschränken und so weiter. Das tut dann auch weh.
Frau Krohn, Konzerte, würden Sie, wenn Sie Zeit haben, auch auf Konzerte gehen oder wie entspannen Sie?
Ja, würde ich auch machen. Muss man, glaube ich, ein bisschen besser planen, als ich das tue. Man muss überhaupt planen, ja. Wie entspanne ich? Ich reise eigentlich wahnsinnig gerne. Das ist durch Corona natürlich sehr, sehr eingeschränkt worden. Ich spiele inzwischen tatsächlich Golf. Ich finde es einfach eine wunderbare Möglichkeit zu entspannen. Und es funktioniert nämlich nur, wenn man ganz im Hier und Jetzt ist. Sonst macht der Ball ganz andere Dinge.
Draußen und sich konzentrieren. Das Ball kommt da wahrscheinlich zusammen, ne?
Ja, aber es ist ja eine Konzentration, die eine Form von Loslassen ist. Mhm. Ne? Also man kann auch für viel Geld Achtsamkeitstrainings machen oder sowas, aber der Ball ist da schon ziemlich gut, um zu sagen, alles andere drumherum vergisst du. Hätte ich auch nicht gedacht, aber man bewegt sich halt regelmäßig an der frischen Luft mit einem Zweck. Wie gesagt, das Reisen, Kochen mit Freunden, Lesen, da ist schon vieles, was
Spaß macht. Und dann haben Sie uns ja gesagt, dass Sie eben auch gerne arbeiten. Und wenn man aus einem Bereich kommt, von so einer internationalen Unternehmensberatung, dann sind ja die 40-Stunden-Woche ja schon wie halbtags. So habe ich das jedenfalls rausgehört. Ich möchte auch noch mal auf das Thema vom Anfang der Sendung kommen. Wir haben von diesem Überfluss gesprochen, diesen Überschuss, dass der eben auch dann weg muss. Und Sie sind ja nun selbst, das hören wir ja, Unternehmerin, auch mit Leib und Seele. Warum gibt es eigentlich diesen Überfluss? Warum wird im Überschuss produziert? Warum nicht ein bisschen genauer auf den Markt geguckt?
Naja, das ist ja erstmal ganz einfach. Wir leben ja in einer Wirtschaftsordnung, wo wir jederzeit überall eine Auswahl von allem haben wollen. Ich musste noch mal lachen, als jetzt dieser Film Everything Everywhere All at Once Oscars bekam, weil das ja genau dieses Prinzip beschreibt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass einfach Dinge übrig sind. Das ist mal das eine. Die Unternehmen investieren zwar viel in Prognosen, wie viel wird denn verkauft, investieren in künstliche Intelligenz, um natürlich möglichst genau letztendlich den Bedarf abzuschätzen. Aber Gott sei Dank kann ich nur sagen, verhalten sich die Kundinnen und Kunden nicht so, wie Unternehmen das planen. Das ist einfach Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung, das ist auch gut so. Wir sehen allerdings, dass Unternehmen, je nachdem, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, in den eigenen Prozessen und so weiter, sehr unterschiedlich mit diesem Überfluss umgehen können. Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Sie können sich entscheiden, wenn Sie Produktaufmachung ändern, ein Logo zum Beispiel, dann können Sie sagen, das lassen wir ausschleichen. Das ist der sogenannte weiche Relaunch. Das heißt, die Kunden finden im Regal nebeneinander die alte Aufmachung und die neue. Es gibt aber auch Unternehmen und Marken, die sagen, das darf nicht passieren, das verunsichert den Kunden, das verwässert unsere Marke. Das heißt, zu einem bestimmten Stichtag verschwinden alle alten Packungen vom Markt, mit anderen Worten werden entsorgt, damit sozusagen die neue Aufmachung da ist. Das ist sehr unterschiedlich und da tut sich aber auch viel, muss ich auch sagen.
Ja, aber tut sich denn genug, wenn weiter so Firmen, also Sie zum Beispiel, unterstützen Sie nicht mit Ihrem, wir nehmen euch den Überschuss ab, den ihr da jetzt auf Stichtag irgendwie loswerden wollt, unterstützen Sie da nicht so ein bisschen das, ich sag mal, falsche System?
Also ganz ehrlich, ich wäre heilfroh, wenn das so wäre und ich wäre heilfroh, wenn Unternehmen sagen würden, wir produzieren auch noch ein bisschen Ausschuss, damit wir in Natura beliefern können.
Ja, so das soziale Image pflegen.
Nein, das ist leider überhaupt nicht der Fall, sondern was passiert, wenn Unternehmen uns bespenden, dann erfahren die manchmal zum ersten Mal, was eigentlich entlang der Wertschöpfungskette alles anfällt und entsorgt wird und aus welchen Gründen. Das sind einfach in der Regel Produktionskosten. Die wissen das im Detail gar nicht. So, und dann fangen die an, uns zu bespenden und stellen fest, wo läuft denn da was schief? Was machen die? Die machen betriebswirtschaftlich das einzig Richtige. Die entwickeln Maßnahmen, um genau diese Ursachen abzustellen. So, das heißt, das ist genau das. Wir kriegen sehr häufig den, ich will nicht sagen Vorwurf, aber das heißt, Mensch, ihr profitiert doch vom System, belohnt das ja letztendlich noch.
Ja, und betreibt eigentlich vielleicht auch oder helft Firmen beim Greenwashing sozusagen, soll sich beim sich reinwaschen.
Ja, da passen wir ziemlich, also das ist natürlich eine Diskussion. Also erstmal, ich sag mal, wenn Unternehmen wirklich gute Produkte spenden und wir die in den sozialen Sektor bringen können, ist das ja erstmal gut. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Aber wir haben ja Spenderunternehmen, mit denen wir sehr eng arbeiten und wo wir sehr genau wissen, wie hart arbeiten die eigentlich entlang der Wertschöpfungskette. Also wenn jemand einmal was spendet und ich weiß ansonsten nicht, wie intensiv sind die an dem Thema Nachhaltigkeit dran, das kann man je nach Produkt mal machen. Aber wir würden sicherlich nicht, auch in unserer eigenen Pressearbeit über Spenderunternehmen sprechen, wo wir wissen, das ist nur vorgeschoben.
Ihr Vater war ja nun auch Händler und unter anderem eben mit Ölen. Was hätte der zu Ihren Ideen gesagt?
Ich glaube, der hätte das gut gefunden. Mein Vater hätte zum einen gesagt, du weißt ja, der Gewinn liegt im Einkauf. Und er hätte das, glaube ich, toll gefunden, wenn man Sachen gespendet bekommt. Und ich muss sagen, er war auch sozial sehr engagiert. Also im Sinne von, wo hilft man? Und für ihn wäre das Thema, ich sag mal, Wirtschaft und Gesellschaft war nie trennbar für ihn. Also er war da in Neuss sehr engagiert, sozial. Ich glaube, er hätte das gut gefunden. Ich habe ein paar Dinge von ihm gelernt, die hätte er mir, glaube ich, auch mitgegeben. Also wer klaut, kann sofort seine Tasche packen. Wir sind Treuhänder. Das heißt, wir sind wirklich Treuhänder, auch rechtlich für die Produkte, die wir bekommen. Das heißt, wir haben noch strengere Regeln, was sowas angeht. Und das Argument, die Sachen kosten nichts, deswegen kann man was mit nach Hause nehmen, gilt nicht, eher das Gegenteil. Ich glaube, er hätte Spaß gehabt.
Sie hören hier Die letzten Minuten im Gespräch mit Juliane Krohn, die das Sozialunternehmen in Natura gegründet hat. Frau Krohn, wir haben über Ihre ganzen Tätigkeiten gesprochen und haben bisher eine ausgelassen. Sie sind nämlich außerdem noch schwedische Honorarkonsulin für Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet das?
Das bedeutet vor allen Dingen, dass man tatsächlich zuständig ist für die konsularische Betreuung von etwa 4000 schwedischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern hier in Nordrhein-Westfalen. Das mache ich nicht selber, sondern ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die sich mit den ganzen Themen da auskennen, Pässe ausgeben, Führerscheine, Vaterschaftstests und was da alles so im Aufgabenspektrum ist.
Das ist über den alternativen Nobelpreis zu Ihnen gekommen oder wie ist diese?
Das ist tatsächlich darüber gekommen. Ich habe allerdings bei BCG auch eine Zeit in den skandinavischen Ländern gearbeitet. Und es passt einfach sehr gut, weil also man vertritt natürlich Schweden dann auch bei anderen, in anderen Kontexten hier in Nordrhein-Westfalen, weil wir aus Schweden einfach zum Thema Nachhaltigkeit viel lernen können. Ja, wie kriegt man Ökonomie und Ökologie zusammen? Die Schweden haben ja als erste mit einem sehr hohen CO2-Preis Wirtschaftswachstum von Emissionen entkoppelt. Also da gibt es viele Dinge, die man lernen kann, viele Dinge, die man gut und gerne vertreten kann, aber natürlich auch den Austausch in beide Richtungen einfach stimulieren kann. Zum Thema Start-ups machen wir das, wie gesagt, sehr stark im Thema Nachhaltigkeit, soziale Innovationen und das macht ausgesprochen Spaß und ist natürlich auch eine große Ehre.
Juliane Krohn, also wir haben eine Unternehmerin kennengelernt, die auf jeden Fall auch das Motto hat, ich lerne nie aus und lerne immer von anderen und mache es zur Not eben auch selber. Frau Krohn, Dankeschön für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung, Frau Heise.